Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis. Ich glaube, wir sind bei Folge 2. Ach nee, Quatsch, wir sind ja schon viel weiter als.
Ich hab keine Ahnung, bei welcher Folge wir sind, weil wir ja tatsächlich fleißig voraufnehmen und ich wirklich keine Vorstellung habe, wann diese Folge hier released wird und wie viele noch davor kommen.
Ich glaube, ich habe die 81. veröffentlicht mit dem Interview zu Embodiment und Schreiben.
Dann wird das hier realistisch gesehen eher so die 83. Folge, 84. vielleicht, je nachdem, ob noch ein Interview kommt. Ihr seht, hier ist einiges los. Wir nehmen zum Glück schon bei sommerlichen Temperaturen im Juni auf. Das heißt, wir sind total im Mindset, wenn das hier irgendwie im Juli oder August erscheint und sitzen hier gerade bei schwülwarmen zwischen 25 und 30 Grad, je nach Land, ob wir im Norden oder im Süden gerade sind, und hoffen, dass wir noch eine Stunde durchstehen ohne Hitzschlag. Wir haben mal wieder gelesen für diese Episode. Wir haben einen weiteren Schreibratgeber, ein Buch über das Schreiben gelesen, und zwar Benedikt Wells »Die Geschichten in uns« vom Schreiben und vom Leben, erschienen bei Diogenes und noch relativ neu, im Sommer 2024 erschienen. Knappes Jahr alt, das Buch. Was ich tatsächlich erst nicht auf dem Schirm hatte, was, glaube ich, einfach an diesen Diogenes-Covern liegt. Also die sind ja so zeitlos gestaltet, deshalb habe ich immer das Gefühl so, ja, okay, die Diogenes-Bücher sind automatisch aus den 80ern oder aus den 90ern, egal wann die veröffentlicht werden. Und so auch dieses Cover. Und ich habe dann erst beim Schreiben, beim Lesen gemerkt, ich habe am Anfang nicht geguckt, von wann das Buch ist. Und das ist ja bei so Kindle, E-Books, sieht man das auch nicht unbedingt. Man fängt dann ja einfach direkt an zu lesen. Ich habe erst während dem Lesen gemerkt, dass das recht neu ist, an den Referenzen. Dass ich mir dachte, oh, das ist aber aktuell tatsächlich. Aber ja, es ist sehr aktuell. Birte, du hast das Buch vorgeschlagen. Ich kannte es tatsächlich vorher nicht. Ich kannte ganz grob nur den Autor, habe aber auch noch nichts von ihm gelesen, tatsächlich. Wie bist du denn drauf gekommen?
Das hängt ein bisschen mit einer sehr niederschmetternden Textkritik zusammen, die ich vor kurzem bekommen habe, die natürlich auch stimmte, trotzdem mich sehr getroffen habe und ich gedacht habe, ab jetzt darf ich nie wieder was mit Schreiben zu tun haben. Und dann setzte diese Idee an, so dieses, weißt du, wenn du deinen Kopf in den Sand, ist halt schlecht, da kriegst du ja keine Luft mehr. Und dachte ich, okay, ja, es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder Kopf in den Sand, Decke über den Kopf, ist ähnliches Problem, isst du ja auch nichts mehr, also dann ist halt das Ende quasi, oder weitermachen und lernen. Also das war ein Scham-Moment für mich, und Scham können wir in verschiedene Richtungen entwickeln, entweder wir lernen dann, also entwickeln uns weiter, oder wir hören komplett auf damit und ziehen uns zurück. Und dann dachte ich, nee, ich will mich weiterentwickeln und habe dann mal wieder in meiner Hörbuch-App, ich nutze dafür Audible, Schreiben eingegeben und dachte, mal schauen, was da kommt. Und dann kam dieses Buch und das kannte ich noch nicht und habe dich gefragt, ob du das kennst, und du kanntest es auch noch nicht.
Genau. Dann ist das ja, wenn ich jetzt schon mal vorgreifen kann auf das, was wir gleich inhaltlich besprechen werden, wahrscheinlich ein ziemlich gutes Buch gewesen, das aus dieser Motivation und diesem Moment heraus zu lesen, weil wir es ja hier mit einem Buch zu tun haben, dessen Autor sehr, sehr offen und teilweise auch wirklich sehr schonungslos über seine eigenen Unzulänglichkeiten spricht und darüber, wie schlecht er eigentlich schreibt, um es mal ganz hart zu sagen. Und gerade durch dieses Bewusstsein dann Wege zu finden, es trotzdem zu einem guten Text am Ende zu machen. Darum geht dieses Buch, finde ich, schwerpunktmäßig stärker als andere Schreibratgeber noch. Also das haben wir ja schon oft besprochen, wenn wir hier Schreibratgeber und Bücher über das Schreiben besprechen, dass Autoren und Autorinnen tendenziell hart zu sich selbst sind, wenn sie über ihr eigenes Schreiben sprechen, und meistens sehr, sehr lobend, wenn sie über das Schreiben von Kolleginnen und Kollegen sprechen. Hier hatte ich aber beim Lesen das Gefühl, dass ich mir dachte, huiuiui, wow, also ziemlich beeindruckend, mit wie viel vernichtenden Feedbacks und mit wie viel Rückschlägen und Absagen dieser Autor umgehen kann und trotzdem dran geblieben ist und auch so verbissen dran geblieben ist und mit Fokus dran geblieben ist. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und ich musste sehr daran denken, an eine Stelle aus diesem Buch, dass wir, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, war es das, ne?
Ja.
Wo wir ein bisschen gestritten haben über diese Art der Schreibgruppen. Der Autor Philip Fry war das, wenn ich mich richtig erinnere, stellt verschiedene Arten von Schreibgruppen vor und sagt, die für ihn am sinnhaftesten sind die zerstörerischen quasi, die so ein richtig hartes Feedback geben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, für mich würde das nicht gut funktionieren tatsächlich. Und du hast da auch, also ich habe ihm, glaube ich, da recht gegeben, aber ich habe nochmal nachgedacht, ich denke, für mich würde es nicht gut funktionieren. Und hier, Benedict Wells, ist die Art, wie er damit umgeht, ist ein sehr zerstörerisches Feedback, zumindest das, was er hier zeigt. Und das ist irgendwie so eine verbissene Endgültigkeit des Schreibens. Was ich total gut finde, ist, dass er auch sagt, dass das nicht für jeden richtig ist, wie er das sieht.
Mhm. Ja.
Also er sagt an mehreren Stellen im Buch, dass es verschiedene Arten des Schreibens gibt, verschiedene Arten von Feedback, verschiedene Arten von allem Möglichen. Und es gibt nicht den einen Weg und man muss auch nicht das eine Mindset haben, die eine Geisteserfahrung, dieses Autoren müssen nicht unbedingt traurig und verzweifelt sein zum Schreiben. Autoren müssen auch nicht unbedingt glücklich schreiben sein und beides funktioniert zum Schreiben und genauso wie beides auch nicht zum Schreiben funktionieren kann. Genauso wie er übrigens an einer Stelle relativ weit hinten sagt, nein, verzweifeltes Bemühen führt nicht zwangsläufig zum Erfolg, doch Erfolg hat in der Regel verzweifeltes Bemühen davor, genau.
Ja, genau. Das ist spannend hier zu lesen, dass irgendwie so dieses, gerade der Vergleich mit Fry, ich glaube, das, was Fry, warum ich damals auch ja, als wir das Buch von Fry gelesen hatten, dieser Sache mit den zerstörerischen Gruppen nicht zugestimmt hatte, war, dass ich das Gefühl habe, dass Fry nochmal ein destruktiveres Feedback irgendwie, so wie er es beschrieben hat, meint, als das, was Wells zum Beispiel hier berichtet. Er schildert in dem Werk, also Benedict Wells, schildert in dem Werk immer wieder Feedbacks, die er erhalten hat. Zum Beispiel von einem ehemaligen Lehrer von ihm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Und teilweise aber auch Feedbacks von Lektorinnen, Lektoren. Also diese Feedbacks, die er bekommt, sind harsch. Die sind aber vor allem sehr, sehr ehrlich. Die sind aber nicht, ich finde, die sind nicht so richtig zerstörerisch, wie in dem Sinne, wie Fry das irgendwie beschreibt. Weil bei ihm klingt das halt wirklich so nach so Roast Culture. Also so im Sinne von, man muss sich mal so richtig auseinandernehmen lassen und irgendwie auch sehr derbe. Und bei Wells habe ich schon das Gefühl, dass er von den Menschen, die ihm Feedback geben, er halt einfach sehr ehrliches Feedback bekommt und auch ungeschöntes Feedback, aber immer von Menschen, die halt so nah an ihm dran sind und aus seinem Umfeld sind, dass er diesen Menschen wichtig ist. Also es ist ja wirklich so, dass er mehrfach Sachen beschreibt, gerade im biografischen Teil, wo ihm nahegelegt wird, hey, willst du nicht vielleicht was anderes als Schreiben versuchen? Weil eventuell ist Schreiben nicht so deine Stärke nach der x-ten Überarbeitung eines Romanentwurfs, von der er dann immer noch gesagt bekommt, das ist wirklich ganz schwer zu lesen, leider. Und das sind Menschen aus seinem Umfeld, das sind wirklich Familie und Freunde und Bezugspersonen. Und er, so wie er es beschreibt, trotz vielen Momenten des Zweifels, bleibt ja trotzdem dran und bleibt auch wirklich mit so einer professionellen Attitüde dran, dass er wirklich sagt, nein, Schriftstellertum und Schriftstellerei, das soll das werden, mit dem ich Erfolg habe. Ich will nichts anderes machen, ich mache das jetzt auch nicht nebenher und nebenbei. Alles andere mache ich nebenher und so schreiben, das soll meine Berufung werden, obwohl es jahrelang nicht klappt bei ihm. Das ist sehr beeindruckend zu lesen. Das ist vielleicht kurz zur Struktur. Das ist der das erste Viertel des Buches ist ein biografischer Teil, in dem er so ein bisschen sein Leben und sein Schreiben nacherzählt. Und danach, der Großteil des Buches, kommt ein langes Kapitel mit tatsächlich Werkstatt und Tipps zum Schreiben. Er eifert da eigentlich der Struktur von Stephen King, das Leben und das Schreiben nach, was er auch ganz am Anfang referiert als quasi den einen Text, den er als Schreibratgeber gelesen hat, bevor er dieses Buch geschrieben hat und sich dann quasi professioneller mit Schreibratgebern auseinandergesetzt hat. Und ich finde, den Einfluss merkt man, weil er sich quasi für die gleiche Gliederung entscheidet im Buch.
Finde ich auch überraschend gut zu lesen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir die meisten waren jetzt amerikanische, die wir gelesen haben.
Hm? Mhm, genau.
Und das war jetzt eine ähnliche Erzählstruktur wie diese amerikanischen Werke. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, dieser ganze. Ich habe es gehört und hatte dann auch das Buch dazu, wo ich dann auch zwischendurch reingeguckt habe und entweder nur gelesen oder mitgelesen habe. Es gibt Stellen, da unterscheidet sich das Hörbuch von dem Buch und es ist dann markiert. Er sagt dann in dem Hörbuch, das ist jetzt eine Anmerkung für Hörende, und das Hörbuch liest er selber mit einer Triggerwarnung, wie er sagt. Er rollt das R. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre, hätte er das nicht gesagt am Anfang. Ja, er rollt das R. Und weil er das am Anfang gesagt hat, wollte ich am liebsten direkt wieder aufhören. Dachte, oh, naja, wir haben uns jetzt aber drauf geeinigt und ich habe das Buch jetzt gekauft. Und dann hat er auch schon den ersten Satz vorgelesen und ich war drin. Also das war wirklich so, der erste Satz und ich war drin. Dieses ist ein... Der erste Satz war, dieses Buch ist der gescheiterte Versuch erstmal kein Buch mehr zu schreiben.
Genau, ja.
Super. Was ich sehr, 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 sehr mag, ist, wie er beschreibt, wie lange seine Bücher brauchen, also dass seine Bücher oft mehrere Jahre brauchen. Und er gleichzeitig aber von Autoren schreibt, sie erwähnt, dass es welche gibt, die das schaffen, deutlich kürzer zu schreiben oder deutlich länger zu schreiben. Und immer wieder an verschiedenen Stellen, wenn er sagt, so war es bei ihm, auch immer wieder verschiedene andere Varianten zeigt.
Das ist auch beeindruckend, dass er so seine Werkschau hat, wie lange es dauert. Also das ist so, kommen wir wahrscheinlich dann auch gleich nochmal zu. Überarbeiten ist bei ihm unglaublich wichtig und nimmt die größte Zeit ein in seiner Romanproduktion. Und das ist eben genau dieses, arbeitet jahrelang an Skripten. Und jetzt muss man gucken, ich bin gerade auch auf seiner Wikipedia-Seite. Benedict Wells ist 1984 geboren. Ist also 2 Jahre älter als ich, Stand jetzt 6 Romane und eben das Sachbuch, das wir gerade besprechen, veröffentlicht. Das ist sein letztes. Er hat 2008 zum ersten Mal veröffentlicht und hat halt von 2008 bis jetzt 2025 oder 2024 kam sein letztes raus, einfach 7 Bücher veröffentlicht, was ich irre finde, gemessen daran, wie er seinen Schreibprozess schildert. Also, dass er jahrelang an einem Skript arbeitet. Was aber auch interessant ist, was er ja auch sagt, er ist mit Anlauf gestartet, weil er halt, bevor er 2008 das erste Mal publiziert und veröffentlicht wurde, er halt so lange, lange erfolglos geschrieben hat und halt einfach dann tatsächlich schon sehr, sehr viel in verschiedenen Stadien der Unfertigkeit in der Schublade liegen hatte. Und sein erster veröffentlichter Roman, Becks letzter Sommer, über den auch im Buch geschrieben wird, ich glaube also über alle seine Bücher spricht er in diesem Buch hier, ist nicht sein erster Roman, sondern davor hat er quasi die Manuskriptversionen von Spinner und Fast genial geschrieben. Das sind die Bücher, die dann als zweites und als drittes veröffentlicht wurden. Und die hatte er halt quasi schon und hat dann aber trotzdem nochmal überarbeitet, und deshalb erklärt sich das vielleicht so ein bisschen, warum er trotz dieser langen Schreibzeiten jetzt schon in Anführungszeichen 7 Bücher veröffentlicht hat, weil nämlich diese ersten 3 Bücher halt wirklich 2008, 2009 und 2011 erschienen sind, und erst dann gibt's einen größeren Gap zu Vom Ende der Einsamkeit, das dann 2016 erschienen, also da ist dann auf einmal eine Lücke von 5 Jahren dazwischen, die, glaube ich, realistischer seinen Schreibprozess abbildet als das davor. Und er sagt interessanterweise auch sehr, sehr selbstkritisch, dass er der Meinung ist, dass alle seine ersten drei Bücher, also Becks letzter Sommer, Spinner, Fast genial, alle zu früh veröffentlicht wurden und quasi er sich das selbst vorwirft und er dann auch gegen Ende sagt, wo es dann nochmal so kurz in Kapiteln darum geht, wie man zum Beispiel auch, wenn man bei einem Verlag ist, was man sich quasi erlauben kann und wofür man einstehen kann, dass er sagt, das würde er heute anders machen mit der Erfahrung und der Lebensweisheit, dass er quasi Bücher nicht mehr rausgeben würde, bevor er sie nicht für fertig hält und dann lieber noch mal ein Jahr mehr Überarbeitungsschleifen macht. Und ich glaube, bei ihm ist es wirklich realistisch, von in Jahren zu sprechen.
Mhm. Er sagt, dass kein Leser enttäuscht war, weil ein Buch
später, später genau. kommt, genau. aber dafür gut ist. Als on-time genau. kommt und dafür nicht gut ist. Und das ist das, was Leser eher nicht verzeihen.
Ja, und er sagt, er hat mal in einer Review gelesen, eine ganz schlechte Review gehabt zu einem seiner ersten Bücher, ich weiß nicht mehr, welches es war, sehr zerrissen und hat die gelesen und er sagt, er hat's gehasst, weil sie hatten recht.
Mhm, ja.
Und er hätte dieses Feedback gerne gehabt, bevor er...
Ja, genau, bevor er auf Lesereise geht. Er beschreibt, glaube ich, so mit so zu dem Zeitpunkt, wo er das... wo er das gelesen hat und es war halt irgend so eine größere, so Feuilleton-Teil, Teil irgendeiner größeren deutschen Tageszeitung, ich weiß auch nicht mehr genau welcher, ich glaube, er nennt sie, und da ist er gerade auf Lesereise mit diesem Buch, kann ich mir auch vorstellen, so, oh ja, da hat man dann richtig Spaß, gerade an dem Abend, wo man das gelesen hat, wenn da dann eine Lesung ansteht, die ist wahrscheinlich, da geht man mit einem super guten Gefühl hin. Und gleichzeitig fühlt er sich aber, er ist jemand, der sich herausgefordert fühlt von schlechtem Feedback. Also ich habe das Gefühl, er ist jemand, der das sehr, sehr gut annehmen kann. Und ich also aus schreibberaterischer Perspektive lese ich da jemanden heraus, der quasi so, wenn er in eine Schreibberatung kommen würde, eigentlich auch auffordert, so alles vor den Bug geknallt zu bekommen, was schlecht an dem Text ist. Ein bisschen wirkt das so für mich. Also ich glaube, der will auch gar keine überbordenden positiven Feedbacks. An einer Stelle sagt er es, glaube ich, auch, dass er sagt, ich glaube, in dem Kapitel, wo es um den fremden Blick geht, also quasi eben, dass man möglichst viele Testleser und Leserinnen braucht. Und er dann meint, also teilweise haben seine Romane 20 verschiedene TestleserInnen. Und er dann meint so, das ist super wichtig, weil ich ja nicht nur die Leute nehmen kann, die mir irgendwie freundlich gesinnt sind und die mich nicht verletzen wollen. Und ich muss das auch Leuten geben, die eigentlich gar keine Beziehung zu mir haben und die dann sehr, sehr ehrlich sagen, was damit nicht stimmt. Er beschreibt dann irgendwie auch den Fall, dass er irgendwie im Verlag bei Diogenes danach nach Volontären sucht und dann irgendwie dafür sorgt, dass die sein anonymisiertes Manuskript lesen müssen und nicht wissen, dass das von ihm ist und so Zeug. Also ich habe da schon so ein bisschen dieses Gefühl von, da ist jemand, der wirklich auch über Feedback jede Kleinigkeit hören möchte, die nicht stimmt mit dem Buch. Wahrscheinlich auch begründet.
Und gleichzeitig habe ich an den Stellen auch gedacht, er beschreibt ja auch eine hochgradig depressive Phase in seinem Buch, in dem biografischen Teil. Und ich habe mich auch gefragt, ob dieses intensive kritische Feedback einholen auch etwas damit zu tun hat, dass er sein Bild immer wieder bestätigt, über eine schlecht schreibende Person zu sein.
Ah.
So, Perfektionismus als Waffe gegen sich selbst.
Mhm, ja. Wobei ich immer, ja, okay, ist eine interessante Interpretation, kann ich nachvollziehen. Was bei mir so ein bisschen noch beim Lesen war, dass ich mir auch die ganze Zeit dachte so, er beschreibt wahnsinnig glaubhaft, warum er das auch genau so machen muss. Also so, warum diese langen Überarbeitungsphasen drin sind, warum er dieses Feedback braucht und warum er darauf hingewiesen werden muss, was nicht stimmt. Weil er immer wieder Momente schildert, in denen er denkt, jetzt ist es viel besser als vorher, jetzt habe ich hab's gekürzt, ich hab's gerafft, ich hab's verdichtet, ich hab's geschnitten, ich hab's aktiver gemacht, all das. Und dann gibt er es wieder raus und er kriegt wieder ein Feedback von, ich hab's nicht verstanden, es ist immer noch sau langweilig, die Perspektive stimmt nicht, warum lese ich das hier? Und er halt sich durch diese vielen, vielen Schichten von Manuskriptversionen wirklich durcharbeiten muss und das halt sein Prozess ist, dass dann am Ende wirklich was Gutes rauskommt. Also so dieses, ich ich lese das, glaube ich, gar nicht so stark, als hier ist jemand, der sich selbst irgendwie schlechter macht, als er eigentlich ist, sondern so im Sinne von, hier ist jemand, der wirklich diesen Prozess hat, weil er, wie er ja auch beschreibt in seinen ersten Romanen, wirklich zum Beispiel überhaupt nicht die richtige Stimme gefunden hat oder er sich selbst nicht getraut hat, über die wahren Gefühle zu schreiben, die ihn motiviert haben, die Bücher zu schreiben und deshalb die Bücher unecht waren und so Sachen. Also so ich finde, er liefert sehr, sehr gute Gründe, warum sein Schreibprozess so ist, wie er ist. Und das, finde ich, macht dieses Buch so stark, weil es so realistisch ist.
Und ich glaube, dass es trotzdem auch eine Art gibt, eine andere Art gibt zu lernen, nämlich das, dass wir positive Stellen zeigen. Das ist okay, an der Stelle funktioniert das Buch schon gut. An der Stelle wollte ich gerne weiterlesen. Hier hast du mich gefesselt.
Ja.
Das sagt genau, ja auch so alles andere ist scheiße, theoretisch.
Absolut, genau, ohne diese kleinen Nuggets. Genau, und das ist auch so, also sein Überarbeitungsprozess.
Aber das ist etwas, was mich mehr zum Lernen bringt.
Ja, genau. Konnte ich auch, also resoniert mit mir auch extrem. Also konnte ich wahnsinnig nachvollziehen, dieses Ding von, das Kapitel ist ganz schön scheiße, aber hier diese beiden Sätze sind toll. Und dann diese beiden Sätze zu nehmen und dann zu sagen, okay, darauf baue ich jetzt was Neues auf. Und das nehme ich und davon mache ich jetzt was ganz Neues. Auch so dieses, wie rigoros er umschreibt. Also wenn er das dann teilweise schildert, dass er dann sagt, okay, da sind wirklich ganze Story-Arcs, die teilweise sogar den roten Faden einer Manuskriptfassung vorgeben und die dann im Überarbeitungsprozess komplett rausgenommen werden. So Familienverhältnisse ändern sich, Hauptfiguren verschwinden, ganze Biografien werden umgeschrieben, Orte werden verlegt, Zeiten werden verlegt, dann spielt ein Buch auf einmal irgendwie nicht mehr in der Gegenwart des Autors, sondern spielt dann 10 Jahre früher und so, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, das ist ein komplett neues Buch, was man dann nochmal schreibt. Mhm. Was mich ein bisschen dazu gebracht hat, mich zu fragen, weil das erwähnt er so wortwörtlich nicht. Er ist kein, oder er beschreibt sich nicht als Mehrversionenschreiber, sondern so wie er es beschreibt, ist es immer quasi Anlegen einer neuen Manuskriptfassung, aber dann eher so Text überarbeiten. Es sind immer so Sachen wie ganze Absätze fallen raus, Sachen werden rausgenommen. Und ich habe mir beim Lesen immer gedacht, so, boah, eigentlich beschreibst du doch wirklich perfektes Mehrversionenschreiben. Aber du machst, glaube ich, kein Mehrversionenschreiben. Du überarbeitest, glaube ich, wirklich Texte, so im Ganzen.
Ich würde sagen sogar, dass er im Gegenteil, es gibt eine Stelle, wo er schreibt, würde man mehrere Versionen schreiben, dann könnte man eine Version schreiben, die sieht so aus, eine, die sieht so aus, eine, die sieht so aus und beschreibt 5 verschiedene Versionen von einer Geschichte dazu.
Stimmt, du hast recht.
Und dann könnte man auf diese Art und Weise ausprobieren, was am besten funktioniert. Das heißt, er spricht explizit das Mehrversionenschreiben an, als eine Möglichkeit des Schreibens und macht es nicht.
Stimmt, du hast recht, das gibt's, die Stelle gibt's und er spricht da so im Konjunktiv, ja. Das finde ich Wahnsinn, also das finde ich krass, weil das ist ja genau die Art von Überarbeiten, bei der ich verrückt werde. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte dann da so ein 500-Seiten-Manuskript vor mir liegen und das ist auch das. Also er beschreibt ja auch, wie er quasi in seinen ersten Manuskriptversionen immer viel zu viel drin hat und dann radikal kürzen muss. Und dann beschreibt er, wie er halt so Treatments von 600 Seiten auf 300 Seiten runterkürzt und dann denkt, jetzt ist doch super crisp und knackig und da kann nicht noch mehr gekürzt werden. Und dann kriegt er wieder ein Feedback, wo die Leute ihm sagen, da ist so viel unnötiger Scheiß drin und so viel Ballast, der die Geschichte kein bisschen voranbringt. Und dann kürzt er nochmal und kommt dann irgendwie bei 120 Seiten raus und die reicht er dann beim Verlag ein. Und wenn ich mir vorstelle, dass das in quasi einer fortlaufenden Manuskriptfassung gemacht wird, in einem Dokument mit verschiedenen Versionsnummern, das verursacht mir Anxiety, schon beim Lesen. Also wirklich mir vorzustellen, dass ich so arbeiten müsste, da bekomme ich wirklich eine Gänsehaut. So unangenehm ist mir das.
Ich habe mir ein paar Sätze aufgeschrieben, weil ich die so prägnant fand aus seinem Buch. Ein Satz, der kommt aus seinem autobiografischen Teil. Er betont mehrfach, dass Lesen total wichtig ist für Schreiben. Er sagt auch, dass es Leute gegeben haben soll und geben soll, die schreiben ohne zu lesen. Für ihn sei dies unverständlich. Und ganz am Anfang schildert er, wie er viele Bücher liest in den Zeiten, als er in einem Internat war. Und er schreibt den Satz, ich hätte keine Zeile gelesen, wenn ich damals schon ein Handy oder Internet gehabt hätte.
Ja, habe ich mich auch sehr getroffen gefühlt.
Und naja, wir sind beide ungefähr das Alter, ne?
Ja.
Ich finde, es hat noch mal mehr was zu tun mit den Leuten, die groß werden in Zeiten von Smartphone ist normal, Social Media ist normal und so weiter.
Mhm.
Also was macht es tatsächlich auch noch mal anders mit Kreativität?
Ja.
Und mit, weißt du, weil Langeweile aushalten und so.
Mhm. Ja.
Das
ist bei ihm, glaube ich,
komisch,
auch,
was ich sage, aber.
Nee, ich glaube, das spielt bei ihm ja eine ganz große Rolle. Also auch wenn er so in diesem Biografieteil so ein bisschen beschreibt, wie sein Leben war, während er seine ersten Romane geschrieben hat. Also er ist in Bayern zur Welt gekommen. In seinem Biografieteil beschreibt er seine durchaus wirklich auch sehr, sehr, sehr komplizierte Familiensituation, sein Upbringing, also quasi mit Scheidungseltern, mit einer psychisch kranken Mutter, was dann dazu führt, dass, obwohl er das Verhältnis zu seinen Eltern als liebevoll beschreibt, aber seine Eltern quasi einfach nicht da waren und er deshalb große Teile seiner Kindheit in Internaten verbracht hat, in Schulheimen und so weiter. Und er dann aus dieser ganzen so Pendeln zwischen verschiedenen bayerischen oder Schweizer Schullandheimen, er dann irgendwann nach Berlin geht und man eigentlich vermuten könnte, okay, jetzt kommt so ein bisschen die Punkphase, also in so einem typischen Coming-of-Age-Roman, was ja so auch bei ihm literarisch eine Rolle spielt, käme jetzt die Phase von, der geht jetzt nach Berlin und dann fängt er irgendwie an, Drogen zu nehmen und geht in die Nachtclub-Szene und macht sonst was. Aber er geht stattdessen nach Berlin und zieht sich in so einem abgeranzten Einzimmer-Apartment in so eine Schreibklause zurück, mehr oder weniger, und schreibt einfach, so wie er es beschreibt. Er sucht sich so kleine Nebenjobs als Kellner, als sonst was, Barmann, um sich über Wasser zu halten. Und er schreibt einfach. Und dann beschreibt er das auch so ein bisschen als Scheitern, so ein bisschen so dieses Wechsel, also seine Vorstellung war, glaube ich, auch genau das so, ich gehe jetzt nach Berlin, erlebe da Sachen und darüber schreibe ich dann meinen eigenen Coming-of-Age-Roman so ein bisschen. Und dann beschreibt er in dem Biografieteil ja, wie das nicht funktioniert, weil er gar keine Sachen erlebt, sondern halt einfach da sitzt und so ein stiller, eher introvertierter Schreiber ist, der halt eben nicht rausgeht, sondern der daheim sitzt und Tütensuppen isst und halt schreibt die ganze Zeit.
In der Zeit habe ich mehrfach an Benjamin Stuckrad von Barre gedacht. Und diese Bücher, weißt du?
Mhm. Ja. Mhm.
Es sind keine Tütensuppen, die er isst übrigens. Er hat den Frühstücksdrink bei Lidl
Stimmt,
oder so entdeckt.
Diesen Frühstücksdrink. Er nimmt dann immer, genau, er trinkt dann einfach irgendeinen so merkwürdigen Proteindrink oder sonst was. Obwohl, das war noch nicht die Zeit für Proteindrinks.
Das war wirklich, ich erinnere mich an so einen Saft. Das war so eine Art Multivitaminsaft,
ja, der da war so
geschmeckt hat. Wie so aufgelöste Haferflocken drin.
Genau, da waren nämlich so Haferflocken drin. Ich habe auch, als er das beschrieben hat, hatte ich so ein Wiedererkenntnis. Ich mir dachte, genau, es war so ein leicht breiiger.
Ich wusste sofort, bevor er spricht.
So ein leicht breiiger Karottensaft. Das war so der Vorgänger von so diesen ganzen Y-Food-Sachen und so. Die hätte er wahrscheinlich
damals
gekauft.
Aber so geil, dann hatte ich das mit Essen auch fertig. Die hätte er, die wären zu teuer gewesen. Er sagt auch, die hat halt nur so und so viel gekostet.
Mhm, ja.
Und dafür konnte er am Wochenende einmal die Woche sich einen Film ausleihen und zwei Pizzen
bestellen. Ja, genau, und zwei Pizzen bestellen. Und es waren immer die gleichen. Und dann hat er aus Scham manchmal bei anderen Pizzerien bestellt, weil er nicht immer bei dem gleichen Pizzaboten samstagabends zwei Pizzen geliefert bekommen haben wollte. Also kompletter Drini eigentlich. Also so, der hätte nicht in Berlin leben müssen dafür. Aber Berlin war gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, wie er auch schreibt, sportbillig. Also in München hätte er das wahrscheinlich nicht machen können. Weil hätte er sich damals die Miete schon nicht leisten können. Genau, also auch so richtig in so einer quasi gar nicht beheizten Wohnung und so. Und
genau, das heute ist die Gegend, in der er damals gewohnt hat, sauteuer.
Ne? Komplett durchgentrifiziert, ja, genau. Genau, aber es hat auch schon so ein bisschen was dieses, also ich finde, man liest da auch raus, er schreibt das auch mit so einer wundervollen Lakonie, also er schreibt das sehr ernst, man hat nicht das Gefühl, dass er sich in so eine ironische Ebene flüchtet, man hat aber schon
aber
das Gefühl...
Aber nicht so, dass du selber eine Traurigkeit abdriftest.
Das nicht genau, man hat die ganze Zeit das Gefühl...
Mit so einer Leichtigkeit.
Er guckt mit so einem gutmütigen Lächeln auf sein eigenes Leben, aber so aus einer Perspektive, dass er sagt, okay, ey, hat ja geklappt am Ende, aber du warst damals schon ein ganz schöner Vollidiot. Aber mit guten Intentionen, so mehr oder weniger. So lese ich das irgendwie für mich. Mhm. Weil er halt eben genau diese Sachen hat. Also genau, er geht sehr hart mit sich ins Gericht, so im Sinne von, ich war halt ein junger Mensch ohne Ahnung und ich hatte eine Ahnung oder ich hatte eine Vorstellung für mich, wie mein Schriftstellerleben aussehen soll. Und das war halt natürlich kompletter Quatsch, so aus Hindsight. Aber man weiß es ja dann nicht besser und dann macht man es halt. Und trotzdem finde ich an den Stellen halt schon beeindruckend, wie krass er das zu dem Zeitpunkt schon durchgezogen hat. Keine Veröffentlichung, kein Schwein interessiert sich für das, was er schreibt. Alle seine Feedback-Leser sagen ihm der Reihe nach, ey, das ist Kacke, was du da schreibst. Das macht keinen Spaß, das zu lesen. Man muss sich durchkämpfen. Mach doch was anderes. So, also wirklich so, willst du nicht doch noch eine Bankkaufmannslehre machen oder sowas? Und trotz all diesen Dingen bleibt er dabei und auch relativ unerschütterlich, so wie er das beschreibt. Also so im Sinne von, irgendwann gibt es diesen Moment, wo er sagt, okay, jetzt setzt er sich noch ein Jahr und wenn in diesem Jahr gar nichts passiert, dann muss er irgendwie für sich selbst eingestehen, dass es nichts werden wird. Und dann ist es diese typische Geschichte mit, auf einmal trifft er den einen Agenten, der tatsächlich ein Buch von ihm, also ein Manuskript von ihm aufnimmt und auf einmal klappt es mit Diogenes und so weiter.
Man muss aber dazu sagen, dass dieser eine Agent, den lernt er dann über Connection kennen, über seine Schwester.
Genau.
Ist, glaube ich, zu der Zeit auch schon sogar schon Autorin. Die hat nach ihm angefangen zu schreiben, aber ist zu der Zeit, glaube ich, schon Autorin.
Ah, das ist eine gute Frage. Genau,
er
man muss ja auch sagen.
Aus dieser Familie Aria.
Er kommt aus der, er ist ja eigentlich, genau, das ist ja auch so ein bisschen.
Er ist eigentlich ein von Chirac. Aber das ist ihm so unangenehm, dass er den Namen wechselt.
Genau, das fand ich auch echt spannend, weil eigentlich quasi so rein vom Namen her, er halt wirklich aus so einer, ja, so recht privilegierteren intellektuellen Familie kommt.
Nur er sagt an einer Stelle, dass er mehrfach in Interviews gefragt wurde, ob seine Schwester oder sein Cousin nicht ihn hätten reinbringen können in die Literaturwelt.
Ja.
Er sagt, ja, aber weder seine Schwester noch sein Cousin haben geschrieben zu der Zeit, als er angefangen hat.
Genau, genau, ja. Also das ist wirklich auch hier wieder kurz mal auf der Wikipedia-Seite. Enkel von Baldur von Chirac, krasser Vorname, Baldur von Chirac, also wie adlig möchte man heißen. Also quasi sein Großvater, weiß ich nicht, was der gemacht hat. Ah ja, okay, Nazi-Politiker, Reichsjugendführer in der NSDAP, da haben wir doch schon mal einen Grund,
ja,
warum
aber
vielleicht
er
der Name.
Das muss man sagen, er hat diesen Namen gewechselt, weil er sich genau davon distanzieren wollte. Und
okay.
Dazu gibt's auch wohl einen Blogbeitrag auf seiner Homepage. Zum Thema Namenswechsel.
Okay, interessant. Das hatte ich nicht so rausgelesen aus dem Buch. Ich glaube, da wird es nicht so beschrieben, sondern
das hat er explizit geschrieben.
Im Buch?
Zumindest hat er das gesagt. Ja, im Buch hat er das genau so gesagt. Es geht aus politischen Gründen und da hat er seinen Namen gewechselt.
Ich dachte,
um die Familiengeschichte zu distanzieren.
Okay, ich hatte nämlich immer gedacht, es geht um diesen Schriftstellerballast, weil quasi sozusagen sein Vater ja ebenfalls Schriftsteller ist und genau, seine Schwester ist dann quasi nach ihm wurde.
Nein, er sagt, es geht um die nationalistische Familiengeschichte, deswegen konnte er diesen Namen nicht mehr tragen.
Okay, ja, macht Sinn, wenn, genau, sein Großvater wirklich eine offensichtlich relativ prominente Rolle in der NSDAP gespielt hat.
Also auch das natürlich wieder ein Part, der ihn für mich dann noch sympathischer gemacht hat. Ja. Ich mochte auch dieses, dass er selber das Buch liest und dann so mit seiner Geschichte und seiner Stimme, ich habe mich total verbunden gefühlt über das Hören.
Ich habe wirklich mehrfach gedacht, so dieses, für mich war immer dieses, man merkt, dass er sich Stephen Kings On Writing als Vorbild genommen hat, weil er irgendwie, glaube ich, sich selbst dieses Ding auferlegt hat von, wenn ich das mache, dann muss das ehrlich sein und dann muss das irgendwie, dann muss das nachvollziehbar sein für Menschen, die nicht schreiben Und dann muss das aber trotzdem so ein bisschen eine Nabelschau sein. Also so wie King das auch macht, der ja auch in dem biografischen Teil über seine Drogensucht und seinen Alkoholismus schreibt und darüber, wie er wirklich fast abgekratzt ist. Aber man das nicht auf so einem traurigen, also sondern er halt auch mit so einer Distanz drauf schaut, mit so einer sehr ehrlichen. Und das erkenne ich hier wieder. Und auch im Part über das Schreiben erkenne ich es wieder. Also so, wie er dann auch so seine Werkzeuge beschreibt und auflistet in relativ kurzen Kapiteln. Das ist alles sehr sinnvoll. Also ich glaube, man hört raus, dass wir beide das Buch sehr, sehr gut finden. Wir haben jetzt tatsächlich, wir haben sehr viel über quasi den Schreibstil, wir haben über den biografischen Teil gesprochen. Wollen wir vor allem nochmal über den eigentlichen Schreibratgeber ein bisschen sprechen? Was war da so?
Was mir da sehr gefällt, ist, dass er gibt quasi Quellenangaben und sagt, diese Quellen sind zu finden im Inhaltsverzeichnis. Habe ich auch gerade schon reingeguckt. Das ist nochmal auch aufgeteilt in verschiedene Gebiete. Wirklich sehr, sehr gute zusammengetragene Schreibratgeber und Bücher aus verschiedenen Bereichen. Und ich mag aber, dass er wirklich da mit Quellen arbeitet. Also er sagt da, die sagt das und das dazu, die sagt das und das dazu, die sagt das und das dazu. Und es ist gleichzeitig flüssig zu lesen.
Genau.
Das gefällt mir gut. Ich mag sehr gut. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass er nochmal so Tipps aufgegriffen hat aus beispielsweise Stephen King, aber auch aus dem Buch von Anne Lamott, Bird by Bird, worüber wir ja hier auch schon gesprochen haben. Wir haben ja über beide schon gesprochen. Und er hat dieses mit dem Polaroid-Bild nochmal aufgegriffen und dazu was gesagt. Und Stephen King sagt ja, du kannst nicht sagen bei Dialogen immer, er sagt, sie sagt, na, du sollst sagen, er sagt, sie sagt und nicht, wie wir das gerne tun würden mit grollend sagte sie oder drohend sagte, nee, nicht sagte, drohte sie, nicht sagte sie, sondern drohte sie, ne?
Ja, bei Adjektiven geht's auch um, ja.
Ich habe mich auf, ja, ich meine jetzt die Dialoge, Adjektiv ist ja, ja nochmal.
Genau.
Genau. Und ich habe mich oft gefragt, wie funktioniert das, was Stephen King sagt, fürs Deutsche? Und das übersetzt er für mich sehr gut.
Ja, definitiv.
Also, dass es eben bestimmte Sachen gibt, wo das Sinn ergibt, weil es Sätze gibt, die kannst du auf sehr verschiedene Arten und Weisen sagen. Aber ein Satz wie, noch ein Wort und ich hau dir eins auf die Fresse, brauchst du nicht einen Hinter mit, drohte er.
Mhm. Genau, so diese Redundanz.
Lässt du einfach so stehen am besten.
Genau. Ich mochte sehr, er spricht an einer Stelle kurz über Drehbuchschreiben, also Schreiben für Film, womit er offensichtlich dann irgendwie auch mal sein Geld verdient hat zwischendrin. So, also er beschreibt jetzt nicht tiefergehend.
Hatte er doch als Studierendenjob.
Ah, das als, war eine Sache, stimmt, das war als, richtig, das ja, er, genau.
Also er war ja an der Uni angeschrieben und er hat dann relativ viel Geld verdient mit so einer Werkstudentenposition.
Stimmt,
in der Redaktion.
Das war ja auch genau die Position, wo er dann sich dieses Ultimatum setzt und sagt, eigentlich läuft der Job gerade relativ gut und ich verdiene da gutes Geld mit und das dann aber auch ein bisschen gedroht hat, so das Dings einzunehmen. Stimmt, du hast recht. Und da sagt er irgendwie, da gibt er dieses Beispiel, dass er quasi so eine Drehbuchseite eröffnet mit irgendwie Location, ich glaube irgendwie Berlin oder so und dann Grand Canyon, dann irgendwie Grand Canyon, Nieselregen. Und dann irgendjemand sagt von wegen, ey, Nieselregen könnte bedeuten, dass das irgendwie Hunderttausende von Dollar mehr kostet, wenn du das so haben möchtest, dass da Nieselregen drin ist. Weil du damit halt ein Setting setzt, was in der Realität halt schwerer umzusetzen ist und er dann daraufhin es wieder rausgestrichen hat. Fand ich so genremäßig sehr interessant, so dieses so Schreiben für den Film oder Schreiben für die Realität. So eine Kleinigkeit irgendwie, die bei mir hängen geblieben ist.
Ich mag auch dies, wie er vom Anfang schreibt, ne? Er schreibt ja, geht da sehr chronologisch durch. Das, also sein Inhaltsverzeichnis in diesem Werkzeugteil ist, dass er erstmal über den Teil 1, der Weg zum Schreiben, also was kommt vorher, warum fängt man an und dann und so weiter, dann warum man nicht aufhört, Teil 2 über das Schreiben, wie ein Roman entsteht. Und dann Werkzeuge zum Überarbeiten, wo sehr viele kommen, weil er ja jemand ist, der sehr, 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 sehr viel Zeit ins Überarbeiten steckt. Wo er auch sagt, okay, es gibt Leute, bei denen ist es nicht so. Und er steckt da sehr viel Zeit rein. Ich mag auch, wie er beschreibt, und das sehr anschaulich, was das bedeutet mit diesem Show, Don't Tell. Und das macht er ja ganz viel auch an Filmbeispielen. Und er macht es aber immer sehr anschaulich mit guten Beispielen. Dann, wie spreche ich die Sinne an und was bedeutet das? Und auch Timing und Balance und auch was das bedeutet, was es macht mit wenig Kommasätzen, viel Kommasätzen und so. Ich habe tatsächlich bisher immer gedacht, dass kurze Sätze den Text beschleunigen. Und er hat dann über ein Kapitel erzählt, ich glaube vom Ende der Einsamkeit, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo es um ein Fest geht, um eine Party, glaube ich.
Ja, ist das nicht Heartland?
Ja, das kann sein.
In dem USA-Kontext ist. Ja, genau, dieses.
Es hakte immer noch. Und dann hat er alle Punkte entfernt, um da Schnelligkeit reinzubringen. Und ich war irritiert, weil ich dachte, keine Punkte bedeutet eigentlich sehr zäh.
Ja, aber gleichzeitig.
Und für ihn hat es aber den Unterschied gemacht, dass er dann einen anderen Blickwinkel bekommen hat. Was wolltest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, es liegt auch in der Kombination dessen, dass er gleichzeitig halt sehr, sehr viel reinpackt in diesen punktlosen Satz und in diesen kommalosen Satz. Und er dann halt quasi die Figur, die erzählt, in diesem Moment sehr, sehr atemlos sprechen lässt und man es dann dadurch auch atemlos lesen muss und es halt nur noch so schlaglichtartige Sachen sind. Und da stellt er ja so, an der Stelle stellt er ja so zwei Szenen nebeneinander, eine frühere Version, eine spätere Version. Und die frühere Version ist halt eher so eine Inventarisierung dieses Festivals, also wirklich so mit, ja, das ist dann da an dem See aufgebaut und da gibt's eine Bühne und da wird ganz viel rumgemacht miteinander und es hat so ein Woodstock-Feeling und ganz, ganz toll und dann gehen wir da alle hin und trinken und wow, aufgeregt. Und er dann meint so, ja, aber das ist irgendwie so ein hormonell komplett explodierender 16-Jähriger, der das in dem Moment beschreibt, und wenn der auf so ein Festival geht, von dem er erzählt bekommt, dass das hier wirklich so eine Art, ja, alle machen mit jedem rum und alles ist egal und alle sind irgendwie super offen und da wird viel getrunken und gefeiert, und dann kann der das nicht so nüchtern runtererzählen und dann wechselt er das und dann wird aber dieses Erzählen halt auch quasi atemloser, aber auch viel, viel subjektiver und kürzer. Also das ist auch wieder handwerklich sehr, sehr gut. Ich habe mir dann beim Lesen gedacht, so, ah, es ist spannend zu sehen, so langsam verdichtet sich das für mich, nachdem wir jetzt hier im Podcast ja auch schon so ein paar Schreibratgeber gelesen haben. Und er halt auch, das finde ich auch super, was du schon erwähnt hast, mit, dass er diese ganzen Referenzen auch benennt und reinbringt. Also so, wenn man das liest, erkennt man zum Beispiel halt auch viele der Ratgeber, die wir hier beschrieben haben, schon besprochen haben, werden referenziert. Haruki Murakami hat er drin, Anne Lamott hat er drin, Stephen King hat er drin. Und noch ganz viele andere, die wir noch nicht hier besprochen haben.
Save the Cat müssen wir unbedingt mal besprechen.
Ich habe mir mehrere rausgeschrieben, die jetzt quasi so auf die Liste gewandert sind von, ah, okay, ja, die können wir als nächstes nehmen. Ja. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, also man erkennt natürlich auch schon viel wieder. Also hier sind einfach viele Tipps drin, die auch in anderen Schreibratgebern sind, was überhaupt nichts Schlechtes ist. Ich fand auch hier, wie gesagt, sehr, sehr spannend dieses, wie funktioniert's jetzt mal, von einem deutschen Autor geschrieben für deutsche Texte, während wir hauptsächlich bis jetzt Sachen für Englisch schreiben oder Japanisches schreiben im Fall von Murakami hatten. Es sind so ein paar Sachen deshalb, also so, ich habe mir hier so für jedes Kapitel wieder so ein paar kleine Notizen gemacht und ich habe so ein paar Sachen, die so für mich outstanding waren, weil ich sie hier so ein bisschen gefühlt das erste Mal gelesen habe. Oder nochmal mit so einem anderen Blickwinkel, der irgendwie eine neue Ebene reinbringt. Ich mochte sehr das Kapitel Steal Your Darlings. Also wo er dann wirklich ganz stark sagt, ja, ey, natürlich kopiert ihr erstmal andere Autoren und Autorinnen und Genres und Filme und Sachen, die euch irgendwie beeinflussen, und versucht dann erstmal irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen das zu imitieren. Und er geht ja damit eigentlich auf Genre ein und auf Genre-Konventionen, dass er sagt, das ist ja ganz normal. Wenn man einen Coming-of-Age-Roman schreiben möchte, so wie er das dann ja wirklich so als großes Projekt auch will und getan hat, dann sollte man vorher gefälligst Coming-of-Age-Romane lesen und Filme sehen, um sich an typischen Tropes orientieren zu können. Und dann verbindet er das aber zu einem späteren Zeitpunkt mit zum Beispiel dem Kapitel Erwartungen brechen, wo er dann sagt, ja, und es kann dann aber auch genau spannend sein, diese klassischen Tropes nicht einzulösen, aber bitte mit einer Rampe und einem Aufbau, dass man eben aus der Genre-Konvention heraus denkt, ah ja, okay, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass sie sich kriegen oder gerade nicht kriegen oder dass die Figur eine Entwicklung durchmacht oder dass die Figur tragisch scheitern wird und dann diese Erwartungshaltung aus der Genre-Konvention heraus zu brechen. Also hier fand ich, gingen seine Kapitel auch, man kann die ja alle einzeln für sich lesen, aber hier an der Stelle, also er verlinkt das auch alles sehr klug miteinander und baut es sehr klug auf, auch wie das alles angeordnet ist in dem Teil.
Er sagt zu dem Teil ja auch, man switche am Anfang die Schreibstimmen, wie man beim Radio durch Kanäle switche, und dann findet man irgendwie irgendwann den eigenen Song.
Ja, fand ich auch ein super schönes Bild.
Und das ist ja auch etwas, was bei Menschen, die Musik machen, ganz oft passiert, ne? Dass sie ganz viel covern am Anfang, dass du ganz viel das spielst, was du gerne hörst und dann anfängst, miteinander zu vermischen und zu vermengen und darüber dein eigenes machst.
Ja, er referenziert ja auch an mehreren Stellen Nick Hornbys High Fidelity als einen Referenztext für zum Beispiel wahnsinnig guten Einstieg in einen Roman, schnelle, knackige Dialoge. Und Nick Hornby ist ja so ein Beispiel von Popliteratur, englischsprachiger, wo genau das so Sampling und Referenzen vermengen eine ganz, ganz große Rolle und eigentlich schon so die Idee des Textes sind. Also habe ich wiedererkannt in seinen Tipps teilweise. Ich mochte noch das Kapitel Andere Welten, andere Regeln sehr gerne, wo ich am Anfang dachte so, da bin ich so, also allein von der Überschrift war ich sehr gespannt, was er dazu sagt, weil ich dachte so, okay, geht's da jetzt so um fantastische Literatur oder Sci-Fi und sowas in der Art? Aber nein, es geht ihm ganz allgemein darum, dass halt quasi Literatur, damit sie funktioniert und damit sie die Realität abbilden kann und sich echt anfühlt, sie artifizieller werden muss. Das fand ich super spannend, dass er zum Beispiel sagt, naja, Dialoge müssen schriftsprachlich einfach knackiger sein als in der Realität. Man kann nicht die ganzen Pausen und Sätze, die ins Leere laufen und Äs und Ms in den Text schreiben. Man muss Dialoge, damit sie authentisch wirken, unauthentischer machen und halt so schön schleifen, damit sie funktionieren in einem geschriebenen Text. Und dann gibt er gleichzeitig das Beispiel, dass er sagt, so dumme Zufälle, die in der Realität nun mal passieren, können in der Literatur einfach nicht durchgehen. Und gibt dann so das Beispiel von irgendwie Figuren, die sich jahrelang aus den Augen verloren haben, sitzen dann auf einmal durch Zufall irgendwie in einem Zug wieder nebeneinander oder sowas in der Art. Und dann hat er gemeint, es würde in einem Roman einfach nicht funktionieren, obwohl es das in der Realität gibt. Aber in dem Moment, wo man dann versucht, dieses Ereignis in ein Buch zu schreiben, wirkt es unecht und platt und man hat eigentlich keine Möglichkeit, das so umzusetzen, dass Leser dann sagen würden, ja, okay, ja, das ist schon gut und innovativ. So.
Ja, Lesende brauchen Erklärungen. Beispielsweise sagt er, ein Buch, das in den USA spielt, warum treten da auf einmal zwei Personen auf, die aus Finnland kommen? Nur weil der Autor schon oft in Finnland war, reicht halt nicht als Erklärung für Lesende.
Genau.
Und er zitiert ja auch relativ am Anfang jemanden, ich weiß gerade nicht mehr wen, mit diesem ist wie Fahrrad. Auf jeden Fall muss ich, entweder machst du dir beim Schreiben super viel Mühe oder du machst dir beim Lesen super viel Mühe. Ne?
Ja, das ist Wolf Schneider, den er an der Stelle, glaube ich, zitiert. Ja,
stimmt, genau.
Genau, er meint, also für eine der beiden Seiten muss ein Roman anstrengend sein. Und Wolf Schneider
Text,
und auch
ein Text.
Und für eine der beiden Seiten muss er anstrengend sein. Und sowohl Wolf Haas als auch Benedikt Wells plädieren dafür, dass das auf der Autorseite anstrengend ist.
Ja, das fand ich auch ganz schön. Und das ist nochmal dieses, was wir ganz oft sagen, auch für ganz verschiedene Genres, diese Lesefreundlichkeit. Und das ist eben, du schreibst erstmal für dich, das wiederholt er ja auch, und dann schreibst du aber für Lesende. Was ich nochmal ganz schön finde, dass er nicht über eine Zielgruppe nachdenkt, wie das ja in der Regel geraten wird, sondern er sagt ganz explizit, er findet es sogar arrogant, ne, weil er weiß ja nicht, wem das gefällt am Ende. Und das würde ihn Am Ende schreibt er für Lesende. Das merkt man schon sehr deutlich, weil diese ganzen Ratschläge, die er gibt, sagen ja genau, du musst es deinen Lesenden leicht machen. Das heißt, er schreibt für Lesende und gleichzeitig macht er sich aber von denen kein Bild.
Ja, fand ich auch irgendwie eine kluge Beobachtung. Ich mag das auch, dass er an manchen Kapiteln ganz offen sagt, so über dieses Thema habe ich mir bis zu dem Moment, in dem ich dieses Buch hier schreibe, keinerlei Gedanken gemacht in der Theorie. Und wo er dann sagt, so viel, also womit er dann ja aussagt und das auch explizit sagt, so vieles funktioniert halt auch über Intuition. Und man muss nicht alles hinterfragen, aber halt für so einen Schreibratgeber macht es halt Sinn, Sachen mal in Worte zu fassen. Das sind dann auch ganz oft die Stellen, in denen er eben auf andere Texte referiert, die dann Dinge expliziter irgendwie durchdacht haben als er selbst. Fand ich auch sehr gut, weil es immer genau dieses so man sieht auch, wie sehr das irgendwie so bei ihm so, so oszilliert irgendwie. Er ist einerseits super reglementiert, was Schreibzeiten und Wiederholungen und eben die Wichtigkeit von Überarbeitung angeht. Und bei vielen anderen Sachen ist er aber trotzdem so ein bisschen so, ich mache das halt so ein bisschen nach Gefühl und es muss sich halt auch richtig anfühlen. Auch so ein bisschen so dieses sich Zeit lassen bei Ideen, also so dieses auch einfach mal Abstand gewinnen, ich weiß gar nicht, heißt das Kapitel heißt, glaube ich, irgendwie auch so Abstand gewinnen oder so, wo er dann meint so, manchmal ist es halt irgendwie auch zu früh, um Dinge aufzuschreiben, weil dann die Idee sich noch nicht verfestigt hat oder noch nicht in der richtigen Zündung da ist und man muss manchmal Sachen liegen lassen, wo dann schriftstellerisch das sehr, sehr clevere Ding von, Platzhalter-Szenen schreiben. Also aushalten, dass man eine Szene schreibt, die nicht gut ist, die nicht sitzt und man das auch weiß im Moment des Schreibens, sie aber trotzdem drin lassen, damit man weiterkommt zur nächsten Szene, für die man eine zündende Idee hat und die dann aufschreiben kann. Was dann retrospektiv auch wieder viel ändern kann für das, was man davor geschrieben
hat. Und das, finde ich, funktioniert auch total gut für andere Textarten. Also da... Er spricht zwar die ganze Zeit explizit von Romanen und gleichzeitig finde ich, dass ich das für viele andere Textarten auch übertragen kann. Mhm. Also gerade dieses mit den Platzhalter-Szenen, wenn ich im akademischen oder beruflichen Schreiben oder so was schreiben muss, schreib's erstmal, was er sagt, du kannst nichts überarbeiten, was da ist.
Ja.
Und auch dieses, also gerade wenn du Öffentlichkeit schreiben für andere im, beispielsweise Social Media, Marketing, ne? Mach es den Leuten möglichst leicht, mach es den Leuten unterhaltsam, mach es den Leuten informativ, lass sie teilhaben, lass es sie fühlen, was da steht. So, all das ist...
Ja.
Und ich kenne das so gut, weißt du, dieses Gefühl von, oh, wenn das nur mal jemand anders geschrieben hätte. Ja, bei den anderen sehe ich alles.
Ja, ja, ja.
Aber bei meinen eigenen Texten hast du ein vages Gefühl von, es ist scheiße, aber... Das fand ich die ganze Zeit spannend beim Lesen von seinem Buch, dass er sagt, ja, und dann wollte ich besser werden. Und ich dachte, ja, aber und wie hast du das gemacht? Also, wie bist du denn, ich meine, die Rückmeldung von, das ist langweilig und ich habe es nicht ausgehalten, das zu lesen, bringt mich nicht weiter.
Ja, ja. Ich glaube, seine Rückmeldung, die er bekommen hat von vielen der Leute, waren auch durchaus noch mal deeper und detaillierter als das, was er schreibt. Vermute ich, aber ja, er schreibt gegen Ende, schreibt er, er würde quasi die Hälfte seines Vorschusses dafür geben, wenn er ein einziges Mal eine seiner Manuskriptfassungen mit einem fremden Blick lesen könnte. Und das fand ich wirklich sehr so, ja, komplett das, ne? Einmal den eigenen Text mit komplett fremdem Blick lesen können. Wie viel Zeit und Überarbeitungsschleifen das sparen könnte. Gleichzeitig ist die Frage, würden wir das ertragen können? Würde man das durchziehen?
Da würde wahrscheinlich nichts veröffentlicht werden.
Ja, also, das kann auch sein, ne? Jeder würde einfach komplett
einen fremden Text so viel überarbeiten, bis er dann am Ende erscheint. Dann ist es
der glaube ich schon mit dem Wissen von, das ist schon mein Text, aber ich lese ihn jetzt halt quasi komplett neutral. Aber ich glaube auch, das ist so, ich glaube, viele Leute würden das wäre dann glaube ich so das
aber
Ding, was viele Leute zum Hinwerfen
hast,
bringen würde.
Genau, wenn du diese Neutralität hast, dann hast du ja auch nicht mehr die Leidenschaft dafür.
Ja, ich habe es mir so vorgestellt, dass die direkt danach dann wiederkommt. Ja, nee, ich habe gedacht, die kommt dann direkt danach wieder. Man kann
ja,
das so schaltermäßig umklippen.
Lesen, auch wenn es
super ist. Ja, das ist dann halt der Job. Ja, das ist dann halt wieder so dieses Muskeln-Kapitel mit, man muss da halt durch. Man muss es trainieren, man muss Routinen darin kriegen. So, das ist ja auch mit drin. Das ist dann Arbeitsethik.
Show up to work.
Ja, genau, show up to work. Was ja das ganz Entscheidende ist. Ja, also genau.
So. Bleib dran.
Genau. Ich finde es alles sehr rund. Ich glaube, ich habe so die Parts durch, die mir besonders aufgefallen sind. Auch über die, wie gesagt, da sind super viele Kapitel drin und wir müssen nicht über all die im Detail sprechen. Hast du noch Sachen, die für dich so besonders outstanding waren?
Ich habe, wie gesagt, ich habe hier so ein paar Sätze rausgeschrieben. Etwas, was mich, und ich glaube, das aus dem autobiografischen Teil noch sehr bewegt hat, ist dieses, wenn schon scheitern, dann lieber mit etwas, was ich liebe.
Ja.
Und beim Schreiben zählt am Ende der letzte Gedanke und nicht der erste intuitive.
Mhm. Ja.
Und aber ohne den ersten intuitiven gibt's den ganzen Text nicht, ne?
Genau, genau, ja.
Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie oft er überarbeitet tatsächlich. Also ja. Gerade für mich, die überarbeiten hast, ist das.
Es hat für mich wirklich geholfen, dass ich ein bisschen mehr Lust auf Überarbeiten bekommen habe, weil das bei ihm so, er beschreibt es ganz klar als anstrengenden und langwierigen Prozess, aber gleichzeitig wirkt es bei ihm so sinn- und planvoll, dass ich irgendwie dachte so, ja, ich glaube, wenn ich so arbeiten könnte mit so einer Determination auch, dann so ich ein bisschen Lust darauf bekommen, mich so richtig in einen eigenen Text zu verbeißen und den Stück für Stück besser zu machen.
Und das Kriterium der Erstfassung ist, dass sie fertiggestellt wird.
Ja.
Und das ist auch völlig, völlig textartenübergreifend.
Absolut.
Das Kriterium der Erstfassung ist, dass sie fertiggestellt wird.
Ja.
Das liebe ich. Und dass es eben nicht darum geht, dass die in einem Monat fertiggestellt wird oder in einer Woche. Es geht darum, dass sie fertiggestellt wird. Und er zitiert mehrfach ja Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, und sagt dann, wenn du am Ende deines Lebens bist, was würdest du bereuen, welches Projekt du nicht umgesetzt hast? Und dann setz es um.
Ja, das resoniert auch wieder sehr stark mit anderen Schreibratgebern, die wir hier schon besprochen haben, wo dann auch einfach gesagt wird, dieses so, ja, man muss halt anfangen und beim Schreiben, es gibt nicht den einen richtigen Moment, man muss Routinen finden, aber es gibt super viele Beispiele von Leuten, die spät angefangen haben zu schreiben, die komplett nebenberuflich in ihrer spärlichen Freizeit schreiben und.
Und Julia Cameron sagt ja dieser Gedanke mit, oh ja, aber wie viel kriege ich denn zu Papier, wenn ich täglich 10 Minuten schreibe? Und sie fragt dann, ja, aber wie viel bringst du zu Papier, wenn du nicht täglich 10 Minuten schreibst?
Genau.
Und es müssen nicht, das sagt er ja auch, aber das war ein gutes Projekt, aber ich hatte gerade ein anderes Projekt bei Heartland. Und das habe ich auch gedacht, ja, es müssen nicht immer alle Projekte gleichzeitig umgesetzt werden.
Ja, ist aber auch schwierig. Aber es ist wahnsinnig guter Rat mit Konzentration auf eine Sache.
Und er sagt aber auch, dass es Leute gibt, die gut verschiedene Projekte gleichzeitig machen können.
Ja, 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 genau.
Und da halt immer rausfinden, was ist das, was für dich funktioniert? Was ist dein Weg?
Genau. Aber auch immer evaluieren, was gerade, also so, das ist ja nicht so, dass man dann sagt, das ist jetzt immer gleich, sondern auch evaluieren, wann eine Phase ist, in der zum Beispiel Multitasking gut funktioniert und wann eine Phase ist, in der man sich auf eine Sache fokussieren muss. Das wird ja auch in seinem Biografieteil wieder deutlich so, dass er super lang an einem Part schreibt, aber halt quasi merkt, das funktioniert noch nicht, und dann legt er ihn irgendwann weg, fängt an, was Neues zu schreiben. Das funktioniert auch nicht, aber schon besser als das davor. Also seine ersten Bücher auch so lange Projekte, lange eigentlich erstmal erfolglose Projekte sind. Und er dann einfach sagt, nur dann jetzt auf zum nächsten. Jetzt ist Zeit, was Neues anzufangen mit dem, was ich gelernt habe aus dem ersten gescheiterten Manuskript, was dann ja später auch noch veröffentlicht wurde, immerhin.
Fazit?
Ich habe eine, ja, also genau, Fazit. Achso, und dann habe ich eine. Ich habe eine letzte Frage, aber die ist super gut als Rausgeherfrage. Aber Fazit erstmal gerne. Ich finde es ein super gutes Buch. Ich glaube, wir beide, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Wenn ihr euch einen Schreibratgeber kaufen wollt, dann könnt ihr sehr, sehr gut zu diesem hier greifen und habt ein gutes Allrounder-Buch, das gleichzeitig angenehm geschrieben ist. Wenn ihr schon ganz viele Schreibratgeber daheim stehen habt und Schreibratgeber nicht um der Schreibratgeber willen lest, weil ihr die interessant findet, wie andere Leute drauf lesen, sondern sagt, ich hätte gern so ein definitives Buch, dann habt ihr vielleicht schon das Passende, und dann bin ich mir nicht sicher, inwiefern das hier noch quasi einen komplett neuen Mehrwert liefert. Aber das braucht es ja auch nicht. Wenn ihr noch keins habt, dann ist das hier, glaube ich, ein sehr, sehr guter Startpunkt, auch um tiefer reinzulesen.
Wenn ihr schon ganz viele habt und Schreibratgeber einfach gerne mögt,
dann,
trotzdem auch lesen.
Dann gehört das, genau, wenn ihr gerne lest.
Ich lese gerne Schreibratgeber.
Genau, wenn ihr gerne lest, wie schreibende Menschen über ihr Schreiben sprechen, dann ist das hier definitiv eine Empfehlung. Ja. Und meine Rauswerferfrage wäre, bei dir ist es auch so, dass du hast noch nichts vorher von Benedict Wells gelesen, genauso wie bei mir, nee. Oder? Ja. Jetzt von dem Buch, das du gelesen hast, welches Buch von seinen Romanen würdest du dir auf Basis dieses Buchs holen als erstes? Würdest du dir überhaupt eins seiner Bücher holen wollen?
Ja, ich liebäugel die ganze Zeit mit Vom Ende der Einsamkeit.
Ha, okay. Mhm.
Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob das nicht traurig macht. Das sagt er auch selber. Er weiß nicht, ob das jemand lesen würde.
Ich glaube, das macht sehr traurig von dem, was er beschreibt, ja, aus dem Buch.
Genau.
Mhm. Ich habe mir fast gedacht, dass das das Buch ist, was dich wahrscheinlich am meisten ansprechen würde, von denen, die er beschreibt.
Interessant.
Ja. bei mir wäre es Heartland. Ich werde mir jetzt, denke ich,
habe ich mir
erstes,
gedacht. Genau, ja. Jugendbuch.
Coming of Age Roman Amerika der 80er, also in den Midlands der USA. Das zahlt auch sehr stark auf mein Stephen King Konto ein, nicht weil es Horror ist, sondern weil es halt quasi so diese, ja, amerikanische Kleinstadt, irgendwie dieses Feeling transportiert. Genau, ich denke, den werde ich mir jetzt holen und damit mal anfangen. Der klang spannend. Und dann mal gucken. Tatsächlich habe ich auch ein bisschen, obwohl er sehr, sehr hart mit diesem Roman ins Gericht geht, habe ich ein bisschen Bock, Spinner zu lesen, obwohl er wirklich in dem Buch mehrfach schreibt, das ist zu früh veröffentlicht worden, oh Gott, das hätte ich am liebsten noch mal 1000 Mal bearbeitet. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er den retrospektiv noch so gelungen findet in der Veröffentlichungsfassung.
Und für Heartland hat er ja sogar einen Jugendbuchpreis bekommen, ne?
Mhm. Ich glaube, daher kenne ich, um ehrlich zu sein, auch seinen Namen, weil ich das irgendwie mal mitbekommen hatte, dass er den Preis gewonnen hatte und es dann aber irgendwie trotzdem zu dem Zeitpunkt nicht nah genug bei mir dran war oder ich keine Zeit hatte, dass ich es mir geholt hätte. Das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen.
Ja, steht hier Kategorie Preis der Jugendjury, genau. Mhm. Deutschen Jugendliteraturpreis.
Ja. Mhm. Ja, dann.
Jetzt lebt er in Zürich.
Mhm.
Okay.
Da merkt man, dass man es geschafft hat als Autor, wenn man in Zürich leben kann. nein, da ist ja auch sein Verlag, das ist gut. Kurze Wege dann. Ja.
Bis in zwei
okay.
Wochen.
Bis in zwei Wochen, ja. Ihr kennt das Spiel gerne.
Also
Feedback,
wir haben jetzt inzwischen so viel voraufgenommen, dass wir sagen können, bis in zwei Wochen, glaube ich.
Ja, das sollte jetzt erstmal für ein paar Episoden funktionieren. Macht's gut, habt schöne zwei Wochen, kommt gut durch den Sommer. Bis bald.